Abstand zur ersten Reihe hier groß. Das ist aus hygienischen Gründen so gemacht, weil ich im Augenblick seit anderthalb Wochen die Pest habe, also huste wie verrückt. Aber ich hoffe, der Herr hat Einsehen und stellt das Husten ab. Mit Hilfe von Gebet und Codein während der Bibelarbeit ist Funkstille, hoffe ich, mit dem. Wir lesen den ersten Thessalonicher Brief. Ja, Gemeinde mit Ausstrahlung, da wird man, was macht man? Das möchte man natürlich sein, das möchten alle Gemeinden sein. Sie ausstrahlen, dann muss man, was macht man da? Da muss erstmal die Homepage her und dann muss man wahrscheinlich einen Werbemann oder eine Werbefrau engagieren. Nein, das ist alles Quatsch. Wir lesen den ersten Thessalonicher Brief und lernen daraus, wie es wirklich geht. Heute das erste Kapitel. Also ich brauche etwa 6 Stunden, um das Kapitel auszulegen. Die habe ich nicht. Deshalb können Sie jetzt mal still beten, dass es mir gelingt, nur einige Schwerpunkte zu machen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann schlagen Sie auf. Ich lese Luther 84, ich glaube, das erscheint da auch. Und dann buchstabieren wir mal einiges dadurch. Also Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Um die Dramatik dieses Kapitels zu verstehen, muss man so einen Augenblick vor Augen stellen, wie diese Gemeinde entstand. Die Gemeindegründung war nach menschlichen Gesichtspunkten total missglückt. Total. Apostelgeschichte 17 kann man das ja alles nachlesen. Das war die zweite Station in Europa. Philippi war die erste. Dort war Paulus und Silas durchgeprügelt worden, dann morgens aus dem Gefängnis entlassen und weg. Und dann heißt es da, sie zogen durch 2 Städte, Apollonia und, weiß nicht, Amphipolis. Man weiß gar nicht, haben die da nichts versucht? Sind die einfach nur übernachtet oder was haben die da gemacht? Das ist eine ziemliche Strecke. Bis nach Saloniki. Heute die zweitgrößte Stadt, damals die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Damals ein bedeutender Hafen schon damals, die Römer hatten ja ihr Reich durch gewaltige Handelsstraßen erschlossen und die Via Ignatia lief durch Saloniki. Dann der Hafen und so, das war richtig, da brummte es. Also bis dahin war die Sache, bis auf Philippi, wir waren auch nicht ohne Probleme, aber in Europa nicht besonders erfolgreich. Die anderen, da hat Paulus offensichtlich kein Packende gefunden. Dann kommt er nach Saloniki Und dort praktiziert er, was er am liebsten praktiziert hat. Er sucht Städte, wo es Synagogen gibt, jüdische Gemeinden. Und da weiß er, wie es geht. Er geht am Sabbat dorthin, nimmt am Gottesdienst teil. Da war er Jude, was sonst? Und er wusste ja, wie die Liturgie lief. Es gab in jedem Synagogen-Gottesdienst am Schluss den Punkt, wo der Leiter des Gottesdienstes sagt, ist noch ein Mann da, der etwas sagen möchte. Meist war da keiner, die wollten alle zum Mittagessen nach Hause. Aber das kam fest vor in der Liturgie. Und dann meldete sich Paulus immer, ging nach vorne, nahm die Schriftrolle, las ein Schriftwort und so wird berichtet auch in der Apostelgeschichte Kapitel 17, dass er an drei Sabbaten nacheinander dort aus der Schrift ihnen erklärte, dass der Messias gekommen ist und dass es Jesus von Nazareth ist. Und aus dem Alten Testament erklärt er ihnen, dass der Messias leiden und sterben muss und dass Gott ihn auferweckt hat. Und er entfaltet das Evangelium und dann gibt es Reaktionen. Immer wenn das Evangelium verkündet wird, gibt es Reaktionen. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Einige aus der jüdischen Gemeinde glaubten ihm. Der Wortlaut Kapitel Apostelgeschichte 17 lässt vermuten, dass die Mehrheit der Gemeinde ihm nicht glaubte. Aus der Sympathisantenszene, den sogenannten Gottesfürchten, da waren viele Nichtjuden, die aber die jüdische Gemeinde attraktiv fanden, war es viele, die Paulus glaubten. Und es gab also richtig eine Entscheidung. So. Und es passierte, was immer passiert, wenn das Evangelium in Wahrheit und Klarheit verkündet wird. Es gab Streit. Denn das Schmerzliche, was passierte in der jüdischen Gemeinde war, die einen freunden sich und lobten Gott, dass der Messias gekommen ist und dass sie durch Jesus jetzt die Erfüllung der Verheißung erleben dürfen für ihr Leben. Und dass der Messias für Israel auch den Zaun öffnet für die Völker, das war deshalb für die Sympathisanten der jüdischen Gemeinde so erfreulich. Wir sind auch gemeint. Aber der größere Teil der Gemeinde sagt, das stimmt nicht. Das ist ein falscher Prophet. Ein Messias, der gekreuzigt wird, der ist verflucht, ist, wer am Kreuz hängt, am Holz hängt. Spaltete sich die Gemeinde. Das, was bis heute, deshalb lieben viele Christen Evangelisation überhaupt nicht. Habe ich lange gebraucht, bis ich kapierte, dass Leute, die leidenschaftlich für Gemeindewachstum sind, Feinde der Evangelisation sein können. Habe ich nie verstanden. Aber dann begriff ich das. Ja, wenn man Beziehungsarbeit macht und Freundschaften knüpft und Leute erreicht, dann hasst man eines wie die Pest, dass die wieder weggehen. Und man vermeidet, sich so zu verhalten, dass jetzt unbequeme Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn man es aber als Evangelium von Jesus sagt, dann ist es unweigerlich. Da kannst du zum Essen einladen, da kannst du nett sein, da kannst du Beziehungen und Freundschaft bauen, das ist alles ganz toll. Zum Motorrad fahren und Stammtisch machen und Tanzabende machen und alle finden das toll und dann sagst du, Jesus ist der Gekreuzigte und er ist der Erlöser und Umkehr heißt Bekenntnis der Sünden, mit Christus gekreuzigt werden, Vergebung der Sünden und angenommen als Kind Gottes. Und dann geht's wie in Thessalonich. Einige glauben das und bekehren sich und andere sagen, das ist doch Quatsch. Will ich nicht. Und das hassen wir wie die Pest, dass wir Menschen verlieren, zu denen wir mühevoll und in liebevoller Arbeit langfristig Beziehungen aufgebaut haben. Aber das passiert immer. In jeder Gemeinde, überall wo Paulus hinkam, spaltete sich Gemeinde und wie in Thessalonich, nicht nur dort, aber dort auch wurde es besonders heftig. Lesen Sie das mal nach, das ist vielleicht doch noch besser, anstatt dass ich das erzähle. Wir gucken das mal eben im Originalton an, in Kapitel 17. Also da heißt es da, Er legte ihnen die Schrift aus, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstanden ist und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist, der Messias ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen, schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehenen Frauen. Aber die Juden eiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen, richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht, da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, also sie mussten kräftig zahlen, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Die machten also in Beröa, so heißt das heute, Beröa, so weiter. Das heißt, es spaltete, es gab Gewalttätigkeiten. So, und Paulus musste 3 Sabbate hat er gepredigt. Wie lange war er insgesamt? Sagen wir mal optimal, wenn es vorher und nachher noch ein bisschen dran hing, gehangen hatte. Er war 4-5 Wochen in Saloniki gewesen. Es war eine kleine Gemeinde entstanden, die war sofort unter Prügel und Druck geraten, und zwar massiv, gewalttätig, und Paulus musste gehen. Das heißt, was soll aus der Gemeinde werden? Die hatten da gar keine Wurzel. Das konnte doch nur schief gehen. Damals hatte man kein Handy und kein Internet und so. Paulus wusste nicht, was war. Und er ist dann von Beröa weiter nach Athen, Athen weiter nach Korinth. Er war so nervös, er wusste nicht, was ist in Thessalonich. Er hatte den Timotheus nach Thessalonich geschickt. Der kommt schließlich nach Korinth und berichtet ihm. Daraufhin schreibt Paulus diesen Brief. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, was das war. Er konnte eigentlich nur vermuten, es ist alles kaputt. Wir konnten ja gar nicht richtig vorarbeiten. Wir wissen ja, wie das ist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Ist ja schon schwierig, wenn einer eine christliche Familie gehabt hat und die ganze Tradition kennt. Aber die hatten ja nichts, an Voraussetzungen. Und dann nur Prügel und nur Schwierigkeiten und nur Druck und keinen mehr, der sie unterweisen konnte im Wort Gottes, der ihnen helfen konnte. Was sollte man anders erwarten, als dass diese Gemeinde schneller kaputt ging, als dass sie entstanden war? Und deshalb ist diese Freude in diesem Brief so groß. Timotheus kommt und sagt, die Gemeinde lebt und beschreibt, was da so ist. Und jetzt schauen wir ans Erste rein. Dank für eine gesunde Gemeinde. In Vers 2 und Vers 3, wenn Sie das nochmal ansehen, das finde ich eine so überwältigende Beschreibung einer gesunden Gemeinde. Paulus sagt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer und unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, woran? An euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine gesunde Gemeinde. 3 Beine, 3 Standbeine, da wackelt nichts. Das erste ist, wir danken für euer Werk im Glauben. Da haben die Protestanten in Deutschland ja so Schwierigkeiten, Werke, das darf man ja gar nicht machen, man muss ein fauler Hund sein, am besten gar nichts tun, weil wir immer gleich Angst haben, jetzt wird es wie Werkgerechtigkeit. Das ist natürlich völliger Unsinn, denn Werk im, also ein Glaube, der nicht sich auswirkt, ist gar kein Glaube. Natürlich, er wirkt etwas. Ja, was denn? Er wirkt zunächst einmal das Vertrauen zu Jesus, die Entscheidung, ja, ich will diesem Jesus folgen. Und das hatte in Thessalonich sofort dramatische Folgen. Sie sagten, wo treffen wir uns jetzt? Ja, und wie verhalten wir uns zu den anderen, die sagen, was ihr da glaubt, ist Mist, ist Lüge und dafür Druck machten? Das kostete auch gleich Geld. Zu unruhig, sie wurden, hier gibt's hier den Wodka. Sie mussten leicht zahlen, das heißt, der Glaube ist immer, wirkt sich immer aus, ist immer eine Aktivität. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, also weil ich das tue, bin ich vor Gott gerecht, das ist dann Werkgerechtigkeit. Das ist Quatsch, darum geht's hier aber gar nicht. Sondern es geht um den Glauben, der sich auch. Ich mache mir das immer klar an der ganz schlichten Erfahrung, die man mit seinen kleinen Kindern ja immer macht. Was ist Glaube? Glaube ist toll, der steht auf der Mauer, der knirpst und sagt, Papa, ich komme, und springt von oben im freien Segelflug runter, weil unten Papa steht und der selbstverständlich die Arme ausbreitet und ihn auffängt. Das ist Vertrauen, der glaubt natürlich. Letzte Woche habe ich Vertrauen geübt. Ich war in Israel, in palästinensischen Gebieten, stiller Start in den Advent, hieß das in einem christlichen Begegnungsort. Wenn man irgendwo keine Stille findet, dann im Orient, da ist alles wahnsinnig laut, selbst in unseren Großstädten ist es stiller als dort. Naja, und die Veranstalter dort hatten eine gute Idee, sie wollten uns in die Wüste führen. Wüste ist natürlich ganz schön. Wüste Juda ist eine tolle Erfahrung, strahlender Sonnenschein und so. Und eine Beduinengruppe, die uns dann aus einem Beduinendorf in der Wüste Juda runterfuhr, 40 Minuten lang in den Jeeps an die Kante, sodass wir 600 Meter über dem Toten Meer standen, an einer steilen Abbruchkante. Also durch die Wüste. Und da habe ich Glauben praktiziert, denn diese Beduinen fuhren Jeeps, Gelände waren, als ich da einstieg, da fiel mir die ganze Armaturenbrett auf die Knie. Das musste man immer so reindrücken. Ich sag, kann das Auto fahren? Und der Beduine fuhr das wie die gesenkte Sau runter. Ich wusste gar nicht, wo der Weg war. Das Rauf war noch viel schlimmer, weil die Sonne uns ins Gesicht schien. Ich sah gar nichts, ich ahnte nur, das war Glaube. Ich habe mich einfach, du bist mit allem, was du bist, dem anvertraut, dass du da lebendig aus dieser Blechkiste wieder rauskommst. Es ist passiert, Sie sehen, ich bin hier. Das heißt, Glaube, Vertrauen, wenn ich jemand vertraue, auch wenn Sie mit jemand anders im Auto hierher gekommen sind und der ein ordentliches Mobil hatte und nicht so eine Blechkiste, so eine Schrottkiste, wie wir sie da in der Wüste hatten, dann haben Sie ihm geglaubt. Sie haben ihr Leben ihm anvertraut, Sie haben, dass er nichts Böses will und dass er das auch kann und dass nicht irgendjemand anders Ihnen in die Kiste fällt und Ihr Vertrauen hat sich bewährt, Sie sind jetzt heil hier angekommen. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie auch auf der Rückfahrt das Vertrauen noch sich bestätigt. So, aber das ist Glaube. Glaube wirkt sich immer aus. Glaube ist nicht ein Vermuten oder ein theoretisches Bewahren, sondern ich danke Gott für euer Werk im Glauben. Weil Glaube an Jesus ist immer Tag für Tag ein Vertrauenswagnis. Da ist die Versuchung zu lügen, weil das der einfache Weg ist oder weil es Vorteile bringt. Und es ist ein Vertrauenswagnis zu sagen, nein, Jesus, ich glaube dir, dass deine Wegweisung richtig ist und zu gelingendem Leben führt gegen alle guten Ratschläge anderer und der Meinung aller, dass der Ehrliche der Dumme ist. Es ist immer ein Vertrauen, das sich auswirkt. So, da sagt er, ich danke, also kein toter Glaube, aber kein Theorieglaube da, auch nicht nur ein Gefühl, dass ich so ein inneres Gefühl habe von irgendwas. Nein, Glaube ist ein Vertrauen. Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist, die Schlüsselfigur. Er ist der Herr aller Herren. Ihm vertraue ich und ich folge seinem Wort mehr als allen anderen Worten, die mir gesagt werden, Punkt. Ich danke Gott für euer Werk im Glauben. Das ist das eine Bein. Dann das zweite ist, und für eure Arbeit in der Liebe. Da steht im Griechischen ein Wort für Arbeit, das heißt eigentlich Mühe, Plackerei. Ja, Liebe beweist sich darin, dass sie die Dreckarbeit und die mühevolle Arbeit nicht scheut. Die Liebe beweist sich, einer trage des anderen Last. Vielleicht kommen Sie von einer Situation, wo Sie einen Menschen pflegen. Weißt du, wie mühevoll das ist. Die Liebe scheut die Mühe nicht. Das heißt, das war nicht nur ein Glaube, der irgendwie Begeisterung hatte, im Halleluja-Gebrüll mit verdrehten Augen sich bewährte, sondern in der tatkräftigen Schwerarbeit der Liebe. Ja, ich danke Gott für die Mühe der Liebe, die bei euch ist. Das ist das zweite Bein. Und das dritte ist, und für die Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für Geduld. Das eine ist das große Herz, die Makrothymia, dass einer ein großes Herz hat, wo viel Platz hat, drin ist. Dann gibt es das andere Wort, das steht hier, die Hypomone. Das heißt wörtlich darunter bleiben. Die Belastbarkeit, die Tragfähigkeit, dass ich aushalten kann. Denn das ist vielleicht das, was wir heute am nötigsten brauchen und am wenigsten haben. Weil, wenn ich nicht elastisch bin und nicht stark genug bin, etwas auszuhalten, Psychologen reden dann von Frustrationstoleranz, sie sagen also, dass ich Enttäuschungen erdulden kann, dass ich damit leben kann. Wir sind in unserer Zeit ja verwöhnte Menschen. Manche verwöhnen ihre Kinder, das ist töricht. Aber wir alle sind natürlich tatsächlich verwöhnte Menschen. Gar nicht moralisch gemeint, sondern wir sind die Generation, die sich so viele Wünsche so schnell erfüllen kann, wie noch nie eine Generation vor uns das konnte. Gucken Sie Ihren Kühlschrank an, was Sie einkaufen. So viele Wahlmöglichkeiten hatten noch nie Leute früher. Gucken Sie Ihre Urlaubspläne an, Ihren Reiseplan, wo man hinfährt. Die Deutschen sind Weltmeister im Urlaubfahrten. Das heißt, es gibt ganz viele Wahlmöglichkeiten. Das heißt, ganz objektiv ist das so. Also in vielerlei Hinsicht will ich mich jetzt gar nicht lange bei aufhalten. Aber der seelische Effekt ist natürlich, je leichter ich mir Wünsche erfüllen kann und je schneller die erfüllt werden, umso mehr verliere ich die Fähigkeit, mit Enttäuschungen, mit Versagung von Wunscherfüllungen zu leben. Das ist eine seelische Schwächung, wie bei verwöhnten Kindern, die alle Wünsche erfüllt bekommen, die sind lebensunfähig zum Schluss. Die können nicht mit Enttäuschung umgehen, rasten die aus, dann schlagen die um sich, dann schreien die, dann denken sie, die Welt geht unter. Die Welt ist nun mal so, dass man, und das ist natürlich, das, da sind wir Christen nicht verschont. Denn wir sind so reich wie nie zuvor, wir können uns so viel erfüllen. Wir können so bequem leben, wenn wir überlegen, wie wir reisen. Ja Mensch, da fahre ich nach Israel und zurück. Was sind die 4 Stunden mit El Al da im Flugzeug und so? Das ist doch alles pipapo. In 12 Stunden bin ich aus der Wüste Juda in Kassel in meinem Bett. So, da sind die früher monatelang gereist und haben es kaum überlebt. Das heißt, wir kriegen ganz schnell, ganz einfach Dinge, die andere sich kaum erträumen konnten. Das heißt, der Preis dafür ist, es fehlt die Belastbarkeit. Denn das ist Muskeltraining. Ist ja klar, Sie kennen das ja. Wenn ich Muskeln nicht trainiere, dann bauen die ab, dann werden die schwach. Liegen sie mal 3 Wochen im Bett. Wenn sie dann aufstehen, sind sie ganz wackelig. Dann müssen sie erst wieder trainieren, die Muskeln müssen belastet werden, so, und dann fällt es wieder leichter. So, das ist die Tragfähigkeit. Die muss trainiert werden. Und hier sagt er, ihr habt eine, die Tragfähigkeit kommt von der Hoffnung auf den kommenden Jesus. Das kommt nachher nochmal, Schluss dieses Kapitels. Das war ihr Kennzeichen, war übrigens das Kennzeichen der ersten Christen halt überhaupt. Die hatten ja deshalb auch einen Gruß, der hieß Maranatha. Unser Herr kommt. Oder unser Herr komm. Das war das Alleinstellungsmerkmal Nummer eins. Deshalb ist Advent so wichtig. Advent hat nichts damit zu tun, eigentlich mit Vorbereitung auf Weihnachten. Mit Plätzchenbacken, das ist Kokolores. Advent heißt, Jesus kommt wieder. Und wir warten auf sein Kommen zum Weltgericht. Und dass er die Toten auferweckt, dass er den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Und darauf bereiten wir uns vor. Auf Weihnachten müssen wir uns nicht vorbereiten. Er ist gekommen. Da braucht niemand mehr, sich darauf vorzubereiten. Also, dass wir das umfunktioniert haben und jetzt also, wer weiß, wir müssen uns 4 Wochen Anlauf nehmen, um eine Gans zu verzehren. Das ist totaler Schwachsinn. Kein Wunder, dass in Deutschland so viel Leerlauf ist, weil das macht gar keinen Sinn. Es war auch in der Christenheit nie. Es war eine Fastenzeit, die Adventszeit. Und wenn Sie die Bibeltexte lesen, die für die Adventsonntage festgelegt sind, geht es natürlich um das erste Kommen Jesu, aber dann das Kommen zum Weltgericht und zur Erneuerung der Welt. Das Hoffen, Jesus kommt wieder, das ist die prägende. Ja, und jetzt fragen Sie sich selber, ob das in Ihrem Leben eine Rolle spielt. Ich habe da so eine Schlüsselerfahrung, die habe ich 1000-mal erzählt, weil sie mich 1000-mal immer nie loslässt. Wuppertal war ein indonesischer Pfarrer zu Gast, 5 Jahre lang als Austauschpfarrer aus der Bata-Kirche. Ich kannte ihn und nach 5 Jahren Dienst hat er einen Bericht, auch in Deutsch geschrieben, über seinen Dienst und stand allerlei Gutes, Nettes drin, was er da gemacht und erfahren hatte. Ich habe nur den einen Satz behalten, den er darin schrieb. Die Christen in Deutschland haben alles, sie warten auf nichts. Das war seine Beobachtung. Die Christen in Deutschland haben alles, sie warten auf nichts. Das heißt, er hatte gemerkt, also selbst in der Adventszeit warten sie auf die Plätzchen und die Weihnachtsgans, aber sie warten nicht auf den kommenden Herrn. Ja, ein Stuhl mit 2 Beinen, da muss man schon balancieren, um überhaupt drauf sitzen zu können. 3 Beine braucht er. Die Arbeit des Glaubens, die Entscheidung, die Tatsachen, die Wirksamkeit des Glaubens, die Mühe der Liebe, weil Christus für uns gestorben ist, mit seiner Liebe uns mitnimmt und uns anzündet mit der Liebe, und die Geduld, die Tragfähigkeit, die Belastbarkeit, die entsteht durch die Hoffnung auf den kommenden Jesus. Das Leben ist wie die Wäscheleine meiner Frau. So, das sehe ich ja immer, schleppe ich ihr, die mag das, Wetter halbwegs ist und so, wird die Wäsche auf dem Balkon aufgehängt an die Leine. Frische Luft dadurch und trocken. So, und dann schleppe ich ihr das darauf und dann hängt sie das an und so eine Weile, verstehe selbst ich, wo ich ja kein Fachmann bin, so eine Wäscheleine braucht 2 Punkte, an denen sie festgemacht ist. Wenn sie nur einen Punkt hat und dann runterhängt, kannst du nichts dran aufhängen. Dann ist sie nicht tragfähig, sie ist nicht belastbar. Und so ist das Christenleben. Es braucht 2 Punkte, wo es festgemacht wird. Ein Punkt ist die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus. Er macht unser Leben fest beim Vater im Himmel. Er vergibt uns unsere Sünde, er versöhnt uns mit Gott. Wir werden Kinder Gottes. Das ist gewiss keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Aber das ist nur der eine Punkt. Wenn das Leben nur da festgemacht ist, hängt es schlaff runter. Kannst du nichts dran aufhängen. Der 2. Punkt ist, so gewiss er auferstanden ist, so gewiss wird er wiederkommen, die Toten aus den Gräbern rufen. das Weltgericht halten und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. So, Jesus kommt wieder. Das ist der zweite Punkt. Der Rücken ist frei, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Heute ist er gegenwärtig als der Lebendige zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Aber er kommt wieder als der Sieger. Und die Verankerung an den beiden Punkten, das gibt unserem Leben die Belastbarkeit. Die Wäscheleine ist gespannt, da kannst du manches nasse Stück dranhängen, das Gewicht hat. Und das ist was, was Paulus sieht in dieser Gemeinde. Ja, sie haben das Werk des Glaubens voller Vertrauen bei Jesus festgemacht. Die Spannkraft sieht man ja daran, dass die Mühe der Arbeit nicht gescheut wird. Sie sind belastbar. Warum? Weil sie die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn Jesus haben. Das ist der Punkt. Das ist gesunder Glaube. Und jetzt können Sie für sich selber fragen, ist mein Leben an diesen drei Punkten fest? Was den Stuhl angeht, drei Beine, oder an diesen Punkten zwischen Kreuz und Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Das ist gesunder Glaube. Was für ein Wunder! Und das von einer Gemeinde, die noch nicht mal einen vernünftigen Glaubenskurs mitgemacht hatte. So ein Alpha-Kurs, der dauert ja wenigstens noch mal, weiß nicht, 10 Lektionen oder 12. So lange Zeit hatte der Paulus ja gar nicht bei denen. Das ist das Wunder, dass Gottes Wort trotzdem im Heiligen Geist so wirksam ist. Also, das ist das eine. Und jetzt beschreibt er, wie das gewesen ist. Er sagt, ja, die Verkündigung ist nicht vergeblich gewesen bei uns. Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben. Da kommen wir morgen nochmal drauf zu sprechen, davon redet er hier auch. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Das finde ich interessant. Ich und der Esel, hätte er nicht sagen müssen, wenn schon im Beispiel, ihr seid im Beispiel des Herrn. Und nein, man geht immer im Gänsemarsch. Da steht im Griechischen das Wort Mimetai, ihr seid Mimen geworden. Nachahmer. Ja, man lernt alles im Leben durch Nachahmen. Man lernt fast nichts durch die Theorie. Pädagogen wissen das. Das ist das Problem solcher Abende oder von Seminaren, dass man theoretisch etwas von Wissen im Kopf ansammelt und dass man den Transfer, also die Übertragung in die Praxis des Lebens, nicht schafft. Das meiste versackt irgendwo zwischendrin. Man vergisst es, es wird nichts draus. Hast du viel angesammelt, sag mal, hast langsam einen Wasserkopf an Wissen, aber es passiert im Leben praktisch nichts. Gelernt wird nämlich nur durch Einüben, durch Nachmachen. Als ich Abitur hatte, dachte ich, ja, ich hätte, wer weiß was, schon gelernt. Dann bin ich als Hilfsarbeiter auf den Bau gegangen. Damals Kokerei, Zeche Zollverein in Essen, inzwischen ist das ein Museum. Damals wurde die Kokerei erstmal eröffnet. Und ich war da als Hilfsarbeiter. Und so ein Vorarbeiter sagte jetzt hier, du musst da mal gerade feilen. Das hatte ich nie gemacht. Dann habe ich gesehen, wie er es macht. Dann habe ich gemerkt, jeder, der mit Metall gearbeitet hat, der weiß, wie lange man arbeiten muss, bis man bei so einem Feilen, Wochen und Wochen, dass das gerade wird. Da kriegst du Schwielen auf den Händen, du verzweifelst, bis du das so kannst. Der Meister macht dir das vor, der Geselle, der kann das, der hat das tausendfach geübt und er kann das, der zeigt dir, wie das geht und jetzt versuchst du es so zu machen, du schrubbst das so schrumm und du musst das üben, du kannst es nur durch Nachmachen üben. Man lernt das meiste im Leben durch Nachmachen und durch Einüben. Ganz schlicht. Und so sagt er, so seid ihr meine Nachahmer geworden und die des Herrn Jesus. Das heißt, das Wort Gottes ist bei euch mächtig geworden und ihr habt, als ihr es gehört habt, eine Menge Prügel gekriegt. Viel Bedrängnis. Wie bei Paulus auch, wie es bei Jesus war. Okay, sagt er, das ist ganz normal, In Vers, wir gucken das nochmal an. Meine Augen sind so schlecht geworden. In Vers 9, nee, 6 ist das. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Und jetzt kommt, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Mazedonien ist der Norden Griechenlands, da oben Philippi, wo es herkam, bis Thessalonik. Und Achaia ist dann, wo es südlich runtergeht, bis Athen und Korinth. Da, Athener Gegend, das ist dann Achaia. So, inzwischen gab es da Christen, als Paulus das schreibt, das sagt er, die Nachricht, wie das bei euch in Saloniki gelaufen ist, wird überall erzählt, ihr seid ein Typos geworden. Steht hier, Vorbild, Typos. Ist eigentlich ein Typ, ist ein Prägebuchstabe, so wie so ein Stempel. Früher hatte man so Bleilettern, mal ist nicht mehr. Den wurde gedruckt. Da braucht es also einen Typos, einen Typ, das ist so die Form, mit der etwas dann wiederholt werden kann. In der gleichen Form. Ihr seid Typen, ihr seid wirklich Typen geworden, Vorbilder für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Einmal dadurch, dass ihr diese Selbstverständlichkeit gelebt habt. Botschaft von Jesus erfahren, dass er rettet in Ewigkeit, uns mit Gott versöhnt. Aber dass er diese Erfahrung der Begegnung mit Jesus und dem Evangelium sofort mit Prügeln verbunden habt. Ihr habt sofort Druck gekriegt. Ihr habt sofort Widerstand bekommen. In solchen Situationen gehen Christen entweder kaputt oder sie werden stärker. Und auch in der Hinsicht sind wir natürlich verwöhnt, wir reden zwar jetzt heute, Gott sei Dank, mit etwas mehr Wahrnehmung für die vielen, vielen verfolgten Christen in der Welt. Selber aber haben wir keine Ahnung, was Verfolgung ist. Deshalb jammern bei uns in Deutschland die Christen schon, wenn irgendjemand mal widerspricht. Wir sind ja einer der freiesten Länder der Welt, du kannst ja alles sagen, nur es gibt kein Recht, etwas zu sagen, dem nicht widersprochen wird. Also wer erwartet, dass er etwas sagt und alle klatschen ihm Beifall, der erwartet etwas, worauf er kein Recht hat. Wo steht das? Natürlich gehört zur Freiheit, dass jeder auch widersprechen darf. Und es gehört immer dazu. Und es war die Geburtszeit dieser gesunden Gemeinde, dass sie keine Schonfrist hatte. Sondern dass sie Jesus folgte, richtig Druck kriegte und zahlen muss. Und wenn es ans Geld geht, hört ja in der Regel der Spaß auch auf. Und hier ging es ja gleich ans Geld. Wirtschaftliche Nachteile. Ausgrenzung in der Gesellschaft. Das ist überhaupt, das beklagt Paulus nicht und bemitleidet sie nicht. Es ist das stinknormal und völlig normal. Und wo das nicht ist, ist Ausnahmezustand. Das Ergebnis, wenn Leute das nicht haben, ist, dass sie verwöhnt sind und meinen, es müsste so sein. Und das kleine Radatsch haben wir heute in Deutschland. Eine Christenheit, die nicht widerstandsfähig ist. Die meint, es müsste normal sein, dass man in allem Friede, Freude, Eierkuchen hat und überall gut gelitten ist und dass man sich deshalb so präsentieren muss, dass man auch keinen Anstoß erregt. Bis in die moralischen Dinge hinein sich gesellschaftlich anpasst. Erleben wir ja gerade, spaltet selbst unsere Gemeinschaftskreise. Weil keiner Lust hat, diese Auseinandersetzung. Und jeder, der sie anfängt und der sie durchsteht, gilt als Störenfried. Und wir wollen noch den Weihnachtsfrieden. Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist aber nicht so. Und dann kommt etwas hier ganz Interessantes. Diese Gemeinde in Thessalonik wird Vorbild in der Art und Weise, wie sie ihren Glauben beginnt. Und sie wird eine Echo-Gemeinde. Was ist eine Echo-Gemeinde? Eine ausstrahlende Gemeinde kann man ja optisch deuten, kann man auch akustisch deuten. Und akustisch steht hier Echo. Heißt es da, denn von euch aus, in Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Von euch aus ist erschollen, da steht ein Wort im Griechischen, aus dem das deutsche Wort Echo abgeleitet ist. Bekannter Satz, wie haben Sie wahrscheinlich auch gemacht, wie heißt der Bürgermeister von Wesel, Isel, ja. Das ist der Effekt eines Echos. Es ist nicht komplett zutreffend, es klingt sowas nach, es klingt ähnlich, Wesel, Esel. Hier aber hören wir von einem Echo, das außerordentlich präzise und korrekt war. Von euch aus ist erschollen, ein Echo ausgegangen, überall im Land. Was denn? Er sagt, sie erzählen, wo wir hinkommen, ehe wir anfangen, wir brauchen gar nichts zu sagen. Sie erzählen uns, wie das gewesen ist, wie wir zu euch gekommen sind, wie es diese Aufstände gegeben hat, wie ihr euch, und dann wird es beschrieben, wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Götzen zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Das heißt, das, was die Leute als Echo von der Gemeinde in Saloniki verstanden, war keine Abschwächung der Wahrheit des Evangeliums. Sie verstanden erstens, sie haben sich bekehrt von den Götzen zum lebendigen Gott, dem zu dienen. Und sie haben sich bekehrt zu dem Jesus, der kommt, also dem zukünftigen kommenden Jesus, der sie errettet vom zukünftigen Zorn. Die haben das ganze Evangelium verstanden. Wenn wir sagen, Jesus ist der Heiland, heißt das ja griechisch, heißt das der Retter. Wovor rettet er uns denn? Warum ist Jesus der Retter? Vor dem sinnlosen Leben? Vor der Einsamkeit, vor ein paar Problemen, die wir haben. Ja gut, er hilft uns. Aber nicht jede Hilfe ist Rettung. Rettung ist nur dort, wo es um Tod und Leben geht. Da sagen wir Rettung. Und Rettung ist ganz klar, und man verstand das, sie erwartet, ihr habt euch bekehrt zu dem lebendigen Gott, dem kommenden Jesus, der uns errettet vom zukünftigen Zorngericht. Rettung ist die Errettung aus dem Zorngericht Gottes, indem wir verdammt werden zu ewiger Verdammnis, was wir auch verdient haben. Das ist das Evangelium. Natürlich gibt es eine Menge Nebenwirkungen. Es gibt sinnvolles Leben, Aufgaben, es gibt Gemeinschaft, es gibt diese oder jene Hilfe. Das ist aber alles Beifang. Das ist alles Nebenwirkungen, die auch herzlich willkommen sind. Es ist aber nicht Rettung. Rettung ist, weil Jesus, der gekreuzigt und auferstandene, uns alleine rettet vor dem zukünftigen Zorngericht Gottes. Was sagen die Christen heute, also mit der Hölle, da droht man nicht. Ein Gericht Gottes, das will doch keiner hören, das wollte noch nie jemand hören. Es ist nicht die Frage, ob die Leute das hören wollten. Die wollten das noch nie hören. Das hat Jesus schon gesagt, sie erwarten nichts. Die Frage ist, ob die Christen es glauben und wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Oder ob sie selber Gott für Nikolaus halten. Der Süß ist abzulutschen, aber der im Grunde niemand nichts Gutes, der tut nichts. Manche halten Gott ja wie ihren Hund. sagen die, die so einen großen Hund haben, ne? Wenn man dann ein bisschen ängstlich guckt, dann sagt er, der tut nichts. So habe ich den Eindruck, so gehen die Christen heute durch die Welt und sagen, keine Angst, Gott tut nichts. Der beißt gar nicht, der ist richtig brav. Nein, sagt die, das Evangelium, das Leben, das Problem jedes Menschen, jedes von uns hier und jedes Menschen, der in Bayern und in Deutschland und in Europa, in der Welt lebt, ist, wie kann er gerettet werden aus Gottes Zorngericht? Er sagt, interessiert doch keine Sau. Er sagt, das ist das Problem. Es wird aber trotzdem passieren. Wir werden alle vor Gott stehen. Und ihre Nachbarn werden vor Gott stehen. Und ihre Kollegen werden vor Gott stehen. Sie werden alle vor Gott stehen. Und die entscheidende Frage wird sein, verdammt oder gerettet in Ewigkeit. Und Rettung in Ewigkeit gibt es nur durch den gekreuzigten Jesus, der stellvertretend für uns das Urteil trägt. Deshalb ist das A und das O der Botschaft. Und in Griechenland sah man das. Warum nehmen die das alles auf sich? Ja, warum gehen die zu Hunderten im Iran ins Gefängnis, die jungen Intellektuellen, die keinerlei Vorteile haben? Weil sie jetzt so sinnvolles Leben haben? Natürlich gibt es viele Freude, weil sie gerettet sind in Ewigkeit. Sie haben begriffen, es geht um Rettung in Ewigkeit. Das finde ich, ich weiß ja nicht, wenn Sie eine ausstrahlende Gemeinde, was möchten Sie denn ausstrahlen? Ich habe den Eindruck, bei uns heißt ausstrahlen, wir möchten, wie das bei jeder Firma ist, wir möchten so sympathisch rüberkommen, dass die Leute sagen, da möchte ich dazugehören. Ja, schön. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber das ist nicht, was in der Bibel Ausstrahlung ist. Thessalonik strahlt aus, dass sie sich von den Götzen zum lebendigen Gott bekehrt haben, nämlich zu Jesus, dem Retter, der uns vor dem zukünftigen Zorne Gottes rettet. Vor der Verdammnis in Ewigkeit. Könnte es sein, dass Advent deshalb so eine alberne Rolle hat bei uns in der Christenheit, weil wir Jesus überhaupt nicht mehr glauben? Weil wir ihm gar nicht glauben, dass er wiederkommt und dass wir vor ihm stehen werden als dem Richter. Und dass es nur eine Rettung geben wird, die Vergebung der Sünden. Wenn ich das nicht ernst nehme, wenn ich das als Christ nicht glaube, dann hat das natürlich Folgen für mein ganzes Leben. Dann mache ich einen Gemeindewachstumsprozess und dann sage ich, fühlt euch wohl bei uns und so. Da fällt einem ja noch eine Menge ein. Das kann man dann in Marketing auch lernen. Das kann man viel bei Firmen ablehnen, die ihre Geschäfte machen wollen. Denn die wollen ja auch alle Leute gewinnen. Und ich habe den Eindruck, dass bei vielen Gemeinden ist das eigentlich der Maßstab. Weil sie sind gar nicht getrieben von der Wahrheit des Lebens und des Evangeliums. Das aber war in Thessaloniki. Einfach war die Zeit ja wahrhaftig nicht. Ganz im Gegenteil, sie war schwer. Und Paulus hatte große Sorge. Und eigentlich hätte er denken müssen, nach dem missglückten Start, nach diesen bescheidenen Anfangsbedingungen kann die Gemeinde nur kaputt gehen. Und er preist Gott in diesem Kapitel. Danke Gott, eine gesunde Gemeinde zu sehen. Mit dem Werk des Glaubens, der Arbeit der Liebe, der Geduld in der Hoffnung. Und im ganzen Land das Echo aus dieser Gemeinde eines klaren Evangeliums. Jesus ist der Retter. Und Bekehrung heißt Bekehrung von den Götzen zum lebendigen Gott. Da sagen Sie vielleicht, ja, das ist aber heute nicht mehr unser Problem. Ja, natürlich ist das das Problem. Das ist das einzige Problem, das wir in Deutschland haben. Evangelisation ist in Deutschland so schwer geworden, das hat Jesus gesagt. Warum? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, hat Jesus gesagt. Und du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir aber versuchen seit Jahrhunderten nachzuweisen, dass man das sehr wohl miteinander verbinden kann. Jesus sagt, nein, ihr werdet erleben müssen, es geht nicht. Und in Deutschland bekehren sich die Leute deshalb so schwer, da konnte Jesus, hat sich selbst Jesus am reichen Jüngling, hat sich Jesus die Zähne ausgebissen. Dem hat er alles erklärt und Jesus höchstpersönlich. Und dann geht er sauer weg. Ja und? Hatte Jesus keine Vollmacht? Hatte er es nicht liebevoll genug gesagt? War das Angebot von Jesus nicht niedrigschwellig genug für den reichen jungen Mann? Was hat Jesus falsch gemacht, dass dieser Mann weggeht? Und warum geht Jesus nicht hinterher und sagt, komm noch, lass uns noch mal reden? Er lässt ihn gehen. Und Jesus sagt, eher geht ein Reicher, ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist das Problem, das wir in Deutschland haben. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Unser Besitz, unser Geld schafft die Sicherheit und das Ansehen, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen Gott nur noch als Lückenbüßer für ein paar emotionale Probleme. Zur Rettung und zur Sicherung des Lebens haben wir Geld und Vermögen und alles, was daraus läuft. Und deshalb kommt nur der zum Glauben an Jesus, der sich bekehrt vom Götzen des Geldes, des Vermögens, zum lebendigen Gott. Es hat sich nichts geändert in der Geschichte. Bekehrung vom Götzen zum lebendigen Gott. Und zu warten auf den, der wiederkommt, uns zu retten vom Zorngericht Gottes. So, aus dieser tiefen Not und dieser tiefen Rettungserfahrung entsteht selbst unter schwierigsten Bedingungen eine Gemeinde mit Ausstrahlung. Und lasst uns darüber nachdenken, was uns fehlt, wenn wir denken, es könnte an Ausstrahlung mangeln. Warum? Lass uns beten. Ach Herr, du kennst uns und du weißt, was unsere Lage ist. Rede zu uns, verändere uns, erneuere deine Gemeinde. Hilf uns, dass wir nicht versacken in Selbstgefälligkeit und Gedankenlosigkeit. Danke für dein Wort.